Herzlich willkommen hier beim Institut, am Institutskolloquium, am Institut für Europäische Ethnologie. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und wir freuen uns sehr, dass Sie doch noch so zahlreich erschienen sind und unserer Einladung gefolgt sind zur Präsentation des Studienprojekts Sozialtechnologien des Unternehmerischen Selbst mit Frau Dr. Tanja Bogusch, Florian Schiefer, Eva Kiefer und meiner Person Mariana Bodrosic. Der heutige Abend wird folgendermaßen gegliedert sein, dass wir eine kurze Einführung in die Thematik geben. Das wird Frau Dr. Bogusch für uns tun. Sie wird auch eine gesellschaftliche und fachspezifische Relevanz hervorheben. Dann wird Frau Kiefer auf die theoretische Deutungsvielfalt und auf die Methodenfragen eingehen. Frau Dr. Bogusch wird dann unser Analysekonzept vorstellen, das unter dem Schlagwort Semantik versus Pragmatik aufgestellt wurde. Anschließend wird Herr Schiefer unsere gemeinsame empirische Schnittmenge erklären, die Mitarbeiterbesprechungen. Dann kommen wir zu unserem Teil. Wir präsentieren unsere Felder und Ergebnisse unserer Feldforschungsphase. Anschließend geben wir ein kurzes Resümee und bitten unseren Gast, Dr. Andreas Wittel, zu Wort und öffnen anschließend dann die Diskussionsrunde für alle. Wie ich schon gesagt habe, wir haben heute einen Gast unter uns und Kommentator. Wir begrüßen Herrn Dr. Wittel. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Dr. Andreas Wittel ist Dozent an der Nottingham-Trent-Universität. Er lehrt und forscht über die Kultur der neuen Ökonomie. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Kulturwissenschaften am Goldsmith College, University of London. In Tübingen, Oregon und Santiago de Chile studierte er Kultur- und Politikwissenschaften. Und im Jahre 96 promovierte er in den Sozialwissenschaften an der Universität Tübingen. Seine arbeitsethnografische Fallstudie Belegschaftskulturen im Schatten der Filmideologie gilt als exemplarisch in der aktuelleren europäisch-ethnologischen Arbeitsforschung. Weil diese Studie für unser Studienprojekt eine wichtige und wertvolle Orientierung bot, freuen wir uns sehr, dass Herr Wittel sich bereit erklärt hat und unserer Einladung gefolgt ist und bereit ist, über unsere Forschungsergebnisse zu diskutieren. Auch der Aufsatz Die neue Angst des Forschers vor dem Feld, veröffentlicht 1997, eine Reaktion von Herrn Wittel und Bernd-Jürgen Warnecken, der ebenfalls heute Gast bei uns ist. Dankeschön. ist eine Antwort auf Rolf Lindners Die Angst des Forschers vor dem Feld und beschäftigt sozusagen uns alle Studierende am Institut. Nach seiner Promotion arbeitete Dr. Andreas Wittel am Institut für Arbeitswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und befasste sich mit der Einrichtung von Arbeitsgruppen in Produktionsanlagen und mit den selbstorganisatorischen Handlungsform dieser Arbeitsgruppen. Sein derzeitiger Forschungsschwerpunkt umfasst die Bereiche neue Medien- und Kulturwissenschaften, Anthropologie der Arbeit, Anthropologie, Soziologie der Kunst und neue Formen der Ethnographie. So, das waren einführende Worte. Dann möchte ich gerne zu Frau Dr. Bogusch weiterleiten, die uns den theoretischen Einordnung gibt. Danke.
Glaubt man der einschlägigen Fachliteratur und den Medien, ist die Erwerbsarbeit der Gegenwart in der westlichen postindustriellen Welt von einem tiefgreifenden Strukturwandel betroffen. Dieser Wandel der Arbeitsgesellschaft bildet einen der komplexesten Untersuchungsgegenstände der Gegenwart. Er wird in der Öffentlichkeit maßgeblich im Hinblick auf seine pathologischen Erscheinungsbilder thematisiert und skandalisiert. Stichworte Erschöpfung, Depression, Burnout bis hin zum Selbstmord machen die Runde. Die neuen Formen der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben, die Ersetzung von struktureller Arbeitsplatzsicherheit durch eine Steigerung der individuellen Verantwortlichkeit, sowie die im Mittelstand etablierten Role Models des Arbeitskraftunternehmers oder des Unternehmerischen selbst lenken den ethnografischen Blick auf die sogenannten subjektivierten Aspekte von Arbeit. Die Verlagerung der Fabrik ins Innere des Menschen, wie ein Bonmot Maurizio Lazzaratus lautet, stellt die Arbeitsethnographie vor neue Herausforderungen. Die Studien Richard Sennetts, Luc Boltanskis und F. Chapellos haben seit den 1990er Jahren gezeigt, dass der neue Geist des Kapitalismus flexible Menschen benötigt, die durch Praktiken der Selbstaktivierung zu höheren Leistungen motiviert werden sollen. Die darin mitgeführten Versprechen auf Handlungsautonomie, soziale Gleichheit und individuelle Lebensgestaltung stellen klassisch-hierarchische Strukturen in Frage und verweisen auf die Grenzen tradierter herrschaftskritischer Analysekonzepte. Denn kritisches, antizipierendes, kreatives Handeln wird zwar von einer steigenden Arbeitsplatzunsicherheit begleitet, doch häufig auch als positiv empfunden. Die heutige Arbeitswelt verlangt die Vereinbarung des Gegensätzlichen. Flexibilität und Verbindlichkeit, Hierarchie und Mitbestimmung, selbstbestimmtes und effizientes Handeln. Diese täglich erlebten Paradoxien müssen von den Akteuren auf je sehr spezifische Weise buchstäblich verarbeitet werden. Das Studienprojekt Sozialtechnologien des Unternehmerischen Selbst hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Paradoxien aus einer praxeologischen Perspektive zu untersuchen. Wir versuchten dabei zu klären, worin der spezifische Beitrag der Arbeitsethnographie zu einer Analyse der praktischen Verschränkungen ökonomischer, materieller und sozialtechnologischer Identifikationsangebote und Zwänge liegen könnte, die möglicherweise zur Formatierung solcher Sozialtechnologien beitragen. Die mit dem Unternehmerischen selbst untrennbar verbundenen Konzepte der Flexibilisierung, Responsibilisierung, Empowerment und dem projekthaften Arbeiten waren dabei wichtige analytische Größen. Wo, wie und wann werden diese zu Sozialtechnologien? Wo liegt die Grenze zwischen eigensinniger Aneignung und systematischer Zurichtung? Und warum reichen Interviews nicht aus, um diese Fragen beantworten zu können? Worin liegt also im Hinblick auf diese Fragen der spezifische Erkenntnisgewinn der teilnehmenden Beobachtungen für eine zeitgemäße Anthropologie der Arbeit? Diese Fragen wurden in drei für die Stadt Berlin durchaus typischen Arbeitsgebieten untersucht. Im Dienstleistungssektor in einem großen Zeitarbeitsvermittler, in einer staatlichen Institution bei einer ausländischen Staatsvertretung und in einer mobilen künstlerischen Organisation. Trotz der feldspezifischen Unterschiede bot die arbeitsethnographische Studie von Andreas Wittel über das Verhältnis von Firmenideologie und Belegschaftskultur zunächst einen wichtigen gemeinsamen analytischen Ausgangspunkt.
Im Rahmen unseres Studienprojektes haben wir uns zwischen deskriptiven Methodologie, also Ethnographie, und kritischer Sozialforschung bewegt. Dabei haben wir zwei Ansätze vor allem herangezogen. Das eine war die schon erwähnte Studie von Herrn Andreas Wittel und das andere war Ulrich Röckling mit seiner Studie zum Unternehmerischen Selbst von 2004, die wir bearbeitet haben.
Andreas Wittel geht in seiner Dissertation dem Verhältnis von Firmenideologie und Belegschaftskultur bei einem süddeutschen Computerkonzern nach. Unter Belegschaftskultur versteht Wittel die gelebte Realität im Unternehmen. Als Firmenideologie bezeichnet er die von der Unternehmensleitung propagierten Einstellungen und Verhaltensweisen, die die Unternehmensmitglieder zeigen sollen. Wittel erkennt in der Firmenideologie ein hegemoniales Instrument zur Definition betrieblicher Realität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des untersuchten Unternehmens seien jedoch nicht ohnmächtig ausgeliefert. Sie reproduzieren sie einerseits und grenzen sich andererseits kritisch ab, weichen informell ab oder entwickeln Interpretationen, die sich von Leitbild und Managementperspektive unterscheiden.
Andreas Wittel hat uns damit eine Beispielstudie zuerst einmal vorgelegt gehabt, mit der wir auch erstmal ein plausibles Vorgehen angenommen hatten.
Allerdings hätten wir in seiner Nachfolge, wenn wir bei der Bearbeitung der Studie und unserer Felder gemerkt, hätten wir in seiner Nachfolge durchaus eine Dichotomie zwischen der Firmenideologie und der Belegschaftskultur übernehmen müssen. Und das hätte sich, so wie Sie bald aus unseren Feldern erfahren werden, als zum Teil auch nicht ganz sinnvoll erwiesen. Wir hatten eine andere Studie auch noch herangezogen, das war Ulrich Bröckling, wie ich schon erwähnt habe. Der hat uns einen aktuellen Bezug auf die paradoxalen Anforderungen zeitgenössischer Arbeit zur Verfügung gestellt. Er arbeitet im Unternehmerischen selbst aus, der Techniken der Aktivierung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, in das als Subjektivierungsstrategien die Technologien der Responsabilisierung, Flexibilisierung und Autonomisierung hineinfließen.
Die Pointe liegt allerdings in den widersprüchlichen Anforderungen, denen die Individuen nie gerecht werden können. Das heißt, an den Paradoxien, wir haben es festgemacht, an den Begriffen Responsabilisierung versus Machtasymmetrien, Flexibilisierung versus Verbindlichkeit und Autonomisierung versus Effizienz.
Beide Ansätze führen mehr implizit oder explizit herrschaftskritische Machtdiskurse mit. Wir haben jedoch als Ethnographen im Studienprojekt uns mehr mit dem deskriptiven und der induktiven Methodologie des Faches auseinandersetzen wollen und erstmal keine herrschaftstheoretische Auseinandersetzung führen mochten. Wir diskutierten also vielfältig die Vor- und Nachteile bei der Studien und beide Herangehensweise für unsere Felder. Die empirische Übertragung der beiden Aspekte gestaltete sich problematisch, da sich noch dazu aus unseren drei sehr unterschiedlichen Feldern jeweils auch andere analytische Foki und Interpretationen ergaben. Jenseits also dieser Vielfalt, mit der wir schon herausgefordert waren, war es natürlich auch so, dass wir als drei Forscher mit ganz unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen, Prägungen, Vorstellungen, Annahmen und Interessen an unsere Felder und an die Thematik herangegangen sind. Das heißt, dieser ganzen Vielfalt begegneten wir mit einem eigenen Analyseinstrument, das wir entwickelt haben, um eben diese methodisch-theoretischen Differenzen und Problematiken zu bewältigen. Zu einem ein Analyseinstrument und zum anderen auch eine gemeinsame empirische Schnittmenge. Das war eben die Mitarbeiterbesprechung, die wir einfach in allen drei Feldern vorgefunden haben. Die wird Florian auch noch ausführen und Frau Bogusch wird noch etwas zu unserem gemeinsamen unserem Analyseinstrument sagen, das sozusagen sich bezieht, oder wir haben uns angelehnt an ein Modell von Luc Poldanski zur Semantik und Pragmatik.
In seinem 2010 in Deutschland veröffentlichten Frankfurter Adorno-Vorlesung hat Luc Poldanski, der französische Soziologe, sich mit dem Verhältnis zwischen Soziologie und Sozialkritik auseinandergesetzt. Er thematisiert die Schieflage zwischen der Suche nach einer deskriptiven Methodologie, von der Frau Kiefer gerade gesprochen hat, und dem Anspruch auf eine kritische Sozialforschung, die ja unser Fach auch durchaus umtreibt. Also es handelt sich um eine Schieflage, die uns auch durch unsere Auseinandersetzung mit den Thesen von Herrn Wittel und Ulrich Bröckling ebenfalls zu schaffen machte. Aus Poldanskis Sicht, die sowohl durch Pierre Bourdieus Herrschaftssoziologie geprägt ist, als auch durch die US-amerikanische Ethnomethodologie und durch die Laborstudien Bruno Latours, hat der sozialkritische Impetus den Sozialwissenschaften eher geschadet als genützt. Als Begründung dafür führt Poldanski an, dass die Sozialwissenschaften die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der kritischen Perspektive, das heißt die normativen Grundlagen der kritischen Sozialforschung, nur selten markiert und reflektiert haben. Als Reaktion darauf hatte der von ihm mitbegründete französische Neopragmatismus der 1980er Jahre eine sogenannte Soziologie der Kritik etabliert, die ein Analysemodell zur Erfassung der kritischen Praktiken sozialer Akteure entwickelt hatte. Also es ging nicht mehr darum, um die Position des Soziologen, der sozusagen eine kritische Wissenschaft betreibt, sondern es ging darum herauszufinden, wo und wie Akteure in allen möglichen Alltagsbereichen und Feldern Kritik üben und welche Instrumente man braucht oder entwickeln könnte, um diese Kritik eben zu erheben, zu finden, zu entdecken und vielleicht auch zu systematisieren. In seinen Adorno-Vorlesungen generalisiert Poldanski dieses Analysemodell, was sehr komplex ist, auf ein relativ einfaches Spannungsverhältnis, nämlich dem zwischen Semantik und Pragmatik, wie er das nennt. Semantik, damit ist gemeint, erstmal, das wird erstmal sehr vereinfacht, dem, was Akteure, also das, was Akteure und Institutionen diskursiv verhandeln, also versprachlich vor allem verhandeln, und Pragmatik, das ist dann die Seite dessen, was Akteure und Institutionen in Bezug auf diesen Diskurs tatsächlich tun. Also es geht hier um die Praktiken. Dieses Modell haben wir uns sozusagen angeeignet in Bezug auf unsere verschiedenen Felder und auch die Frage der arbeitsethnografischen Forschungsperspektive. Und es hat uns eine praxeologische Perspektive eröffnet, die also nicht erstmal primär von den sozialen Interessengegensätzen ausgegangen ist, die man natürlich klassischerweise in der Arbeitsforschung immer als erstes in den Blick nimmt, also sozusagen Arbeiterangestellte versus Unternehmensführung, sondern von dem Missverhältnis zwischen den organisationsspezifischen Selbstsichten, also zum Beispiel dem eingangs erwähnten Versprechen auf Selbst- und Mitbestimmung, Handlungsautonomie, Lebensgestaltung und so weiter und der tatsächlichen Umsetzung, die sich dann letztlich durch alle beobachteten Organisationen auch durchzog, also ein Spannungsverhältnis auf dieser Ebene. Dieses Spannungsverhältnis haben wir empirisch dann vor allen Dingen in Mitarbeiterbesprechungen beobachten können.
Ja, wir haben halt Mitarbeiterbesprechungen als gemeinsame empirische Schnittmenge erhoben. Und Mitarbeiterbesprechungen strukturieren ja die Arbeitsorganisation ideell und organisatorisch. Wir haben drei unterschiedliche Formate von Besprechungen in den verschiedenen Feldern vorgefunden. Diese Besprechungsformate lassen sich als maximal unterschiedlich beschreiben, maximal unterschiedlich hinsichtlich der Teilnehmer in Bezug auf Räumlichkeit, Örtlichkeit, auf Hierarchie, auf Regelmäßigkeit im organisatorischen Ablauf, auf Entscheidungsverantwortung. Das waren so unsere Kriterien. Bei dem Feld von Mariana Brodocic war es eine informelle Gesprächsrunde, der Feldbegriff war hier Frühstücksrunde. Bei Eva Kiefer war es die Sitzung des Leitungsgremiums, aber der Feldbegriff war hier Gesellschafterversammlung. Und bei meinem Feld war es eine klassische Mitarbeiterbesprechung, wo auch tatsächlich der Feldbegriff Mitarbeiterbesprechung war. Warum sind nun aber diese hier kurz vorgestellten Besprechungsformate so wichtig für die Unternehmensethnografie und warum haben wir sie als Schnittmenge für unsere drei Felder erhoben? Mitarbeiterbesprechungen konstruieren das, was wir in Anlehnung an Herrn Wittel die Unternehmenskultur nennen. Sie bilden den organisatorischen und diskursiven Rahmen für die Erklärung, Rechtfertigung und Feststellung dessen, was die, Organisation in ihrem Selbstverständnis in ihren konkreten Produktionspraxen ausmacht. Sie zeigen in einem zeitlich und räumlich begrenzten Rahmen, wie die Organisation arbeitsorganisatorische Diskrepanzen und Paradoxien thematisiert. Die Organisation wird in diesem spezifischen Rahmen als eine Community of Practice verstanden, die allerdings heterogene und auch zum Teil antagonistische Interessen in sich vereinen. Wir untersuchten also im Studienprojekt konkret, wie diese heterogenen Interessen in den spezifischen Interaktionsformen zur Anrufung kommen, die wir in der Feldforschung durch teilnehmende Beobachtungen erhoben haben.
Ja, in allen drei Feldern und insbesondere in den Mitarbeiterbesprechungen konnten wir Spannungsverhältnisse und die Selbstdarstellung der jeweiligen Organisationen und ihren Praktiken herausarbeiten. Ausgehend von dieser Beobachtung haben wir Modelle entwickelt, in Anlehnung an das, was ich gerade gezeigt habe, um die Auseinandersetzung zwischen den Selbstdarstellungen und ihrer praktischen Umsetzung darzustellen, im Sinne also paradoxaler Produktionspraktiken. Deswegen haben wir auch als zweiten Titel des Projektes Paradoxien quasi in den Mittelpunkt gestellt, um das nochmal deutlicher zu machen. Ja, und genau diese Auseinandersetzung schien uns auch konstitutiv zu sein für die Gesamtheit der untersuchten Unternehmenskulturen. Die Bezüge auf die eingangs genannten analytischen Konzepte Flexibilisierung, Responsibilisierung, Aktivierung, Empowerment und dem projekthaften Arbeiten fallen entsprechend unterschiedlich aus. Wir beginnen jetzt mit dem Feld von Frau Brodocic.
Genau. In Zeiten unsicherer Arbeitsverhältnisse und steigender Arbeitslosenzahlen bieten private Arbeitsvermittlungsagenturen Unterstützung zur Bundesagentur für Arbeit ihre Dienste an. Diese Agenturen haben sich auf die verschiedensten Branchen spezialisiert und sollen in erster Linie Arbeitssuchende wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Also man geht von einer Reintegration aus. Dabei finanzieren sich die meisten Arbeitsvermittlungen über sogenannte Vermittlungsgutscheine, die den Arbeitslosen von der Bundesagentur für Arbeit ausgeteilt werden, damit sie sich an private Arbeitsvermittler, Zeit- oder Leiharbeitsfirmen wenden können. So schwierig es für Arbeitslose ist, einen neuen und sicheren Arbeitsplatz zu finden, so problematisch kann es auch unter Umständen für die Mitarbeiter sein, ihr Gehalt zu verdienen. Die Branche wird kritisch betrachtet und intern ist ebenfalls ein Druck vorzufinden. Vor allem die großen Gewerkschaften haben mit dem Modell der Arbeitnehmerüberlassung gewaltige Probleme. Zeitarbeiter sind kaum gewerkschaftlich organisiert, werden meist schlechter bezahlt als die Stammbelegschaft und ziehen so das Lohnniveau nach unten. Das schafft eine zweigeteilte Belegschaft in den Betrieben. Außerdem kommen am Ende der Zeitarbeit gerade mal 7% der zuvor arbeitslosen Leiharbeitnehmer dauerhaft in eine reguläre Beschäftigung, was derzeit auch aktuell im Bundestag durch ein neues Gesetz geändert werden soll. Seit letzten Freitag streiten sich Hartz-IV-Experten von Regierung und Opposition über die 42. Gesetzesnovelle, das heißt um die Erhöhung der Regelsätze beim Arbeitslosengeld II. Oberstes Ziel der Politik soll und ist, Langzeitarbeitslose langfristig in Arbeit zu bringen. Dabei wurde im Sommer letzten Jahres im Bundestag ein Gesetz durchgesetzt, was die Gutscheinregelung für dieses Jahr angeht. Es wurde verlängert, sowie eine weitere Änderung, dass die Wartefrist von 8 auf 6 Wochen verkürzt wurde. Der Widerstand aus der Union hielt sich dabei in Grenzen, denn die privaten Vermittler sind gut für die Statistiken. Jeder Erwerbslose, um dessen Vermittlung sie sich bemühen, taucht in den offiziellen Arbeitslosenzahlen nicht mehr auf. Meine Forschung wurde durchgeführt in einer Berliner Niederlassung, eines der größten Konzerne der privaten Arbeitsvermittlung weltweit. Die Niederlassung Area Süd ist mit ihren 18 Mitarbeitern auf die Aufgabenstellung Leih- und Zeitarbeit spezialisiert, fokussiert auf die Bereiche Logistik, Automotive, Handel und Dienstleistung. Die Angestellten sind aufgeteilt in verschiedene Produktionsbereiche. Angestellt sind kaufmännische Sachbearbeiterinnen und diverse Assistenten und Abteilungsleiter mit unterschiedlichen Aufgaben auf verschiedensten hierarchischen Ebenen. Die Niederlassung umfasst 6 Abteilungen mit durchschnittlich 3 bis 4 Beschäftigten. Der Feldzugang wurde durch das Unternehmen eingeleitet. Die Abteilungsleiterin der Niederlassung fand mein veröffentlichtes Profil auf einer Internetplattform für Arbeitssuchende und kontaktierte mich. Im Unternehmen wurde ich als Praktikantin angestellt. Die allgemein anfallende Aufgaben wie Besucher- und Telefonempfang, Bearbeitung, Post, Ein- und Ausgang übernahm. Mein Praktikum hatte eine Dauer von 8 Wochen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 16 Stunden. An den ersten beiden Wochentagen, sprich montags und dienstags, von Anfang April bis Mitte 2010, forschte ich innerhalb des Unternehmens. Für die empirische Analyse...
Bis Mitte wann? 2010?
Bis Mitte April, Mai, Entschuldigung, Mai. Für die empirische Analyse wurde als zentrale Untersuchungsmethode die teilnehmende Beobachtung gewählt. Es wurden Beschäftigte bei ihrer täglichen Arbeit begleitet, beobachtet und mit ihnen Gespräche geführt. Ein Feldtagebuch wurde durchgehend geführt. Eine Befragung in Form von Interviews war leider nicht möglich, weil die Mitarbeiter nicht bereit waren, diese zu geben. Es hatte sich auch ein Misstrauen entwickelt gegenüber dem Forschungsvorhaben, was letztlich dazu führte, dass persönliche Vertrauensverhältnisse abgebaut wurden und das Forschungs- und Arbeitsverhältnis beendet wurde. Das Unternehmen wirbt auf seinen Internetauftritt nach künftigen Mitarbeitern mit dem Slogan: Wir schaffen Freiräume, damit Sie Ihr Leistungspotenzial voll entfalten können. Dieser Appell an die Angestellten oder zukünftigen Angestellten erweckt einen Eindruck von Fairness, Autonomie, sozialem Engagement mit dem Ziel der Ausschöpfung von Möglichkeiten der individuellen Entfaltung. Anhand der Mitarbeiterbesprechung bei mir in Form der Frühstücksrunden und der Tagebucheinträge sind Paradoxien zwischen der semantischen und pragmatischen Ebene deutlich geworden. Den zentralen Interpretationsansatz bietet mir Ulrich Bröckling mit dem aufgeworfenen Begriff des Empowerments. Die Wurzeln liegen in den Vereinigten Staaten, zeitlich geprägt in den 70er Jahren. Der von Bryant S. Salomon veröffentlichte Begriff kam aus dem Geiste der einer erstarkten Bürgerrechtsbewegung und war ein Plädoyer für die Stärkung von Nachbarschaft und Familie. Salomon thematisierte gesellschaftliche Macht und die Überwindung von Machtlosigkeit als wesentliche Faktoren für Empowerment. Geschichtlich setzte die Linke Empowerment ein, um politischen Widerstand zu mobilisieren, die Rechte, um rational kalkulierende unternehmerische Akteure zu fabrizieren. Ulrich Bröckling weist darauf hin, dass es Schwierigkeiten gibt, eine präzise Begriffsbestimmung zu finden. Mit Empowerment bezeichnet er Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad der Autonomie und Selbstbestimmung zu erhöhen. Und es Mitarbeitern erlaubt, ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu formulieren und zu gestalten. Er bezeichnet den Prozess auch als Selbstbemächtigung nach dem Motto: ermutigen und fördern Sie Ihre Stärke selbst. Die Pointe des Empowerment-Diskurses unterstellt eine Identität von Mitarbeiter- und Unternehmensinteressen. Wie der Slogan zeigt, des Unternehmens, wird den Angestellten des Unternehmens das Versprechen gemacht, dass sie aktiv mit ihrer Kreativität an den Unternehmenszielen beteiligt sind. Für einen Bewerber heißt dies konkret, dass sie persönliche Befriedigung erwarten können, die zu einer Erhöhung der Motivation führt. Ich habe, das ist sozusagen mein Modell, das sich auf zwei Ebenen gliedert, auf der Ebene, auf der Seite der Semantik, zwischen der Ebene der Handlungsautonomie und der Aktivierung. Handlungsautonomie anhand des Slogans, das heißt Schaffung von Freiräumen zur Ausschöpfung von Leistungspotenzial. Dann ebenfalls eine weitere Aussage des Unternehmens ist: powern Sie Ihre Karriere. Das heißt, die zukünftigen Mitarbeiter werden unterstützt bei ihrer persönlichen Entwicklung im Unternehmen durch sogenannte Schulungen. Das heißt, sie werden aktiviert. Diese Aktivierung wird in Form als eine Art Initiationsritus gesehen, was zur Optimierung durchgeführt wird in zeitlichen Abständen, nach dem Motto: empowerment ist man nie genug. Diese Schulungen richten sich erstmals an junge und neue Mitarbeiter. Sie werden, wie Bröckling es so schön schreibt, als Bedürftige identifiziert. Da möchte ich gerne ein Zitat von Bröckling nennen. Damit die Ohnmächtigen aus ihrer Lethargie erwachen bzw. geweckt werden können, müssen sie als Zielgruppe bemächtigender Programme konstruiert, sozialwissenschaftlich durchleuchtet, pädagogisch angeleitet und psychologisch unterstützt werden.
So. Entschuldigung, kannst du ganz kurz klären, ob es um die Mitarbeiter der Firma geht, in der du warst, oder die Mitarbeiter, die vermitteln?
Es geht um die Mitarbeiter der Firma, des Unternehmens, wo ich vor Ort die Forschung durchgeführt habe.
Also die vermitteln, ne?
Genau.
Die
vermitteln. Sorry, das war
genau.
Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Mhm. Okay. Ja, da gibt es... Danke, dass Sie darauf hingewiesen haben. Also es gibt auch verschiedene Schulungen. Schulungen für die Mitarbeiter intern, Schulungen für die Bewerber, Kunden, die sozusagen bei Vertragsabschluss Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens sind, und Schulungen zwischen den Entleihern. Also es gibt da eine Dreiecksbeziehung, die auch sehr wichtig ist. Ne? Genau. Ich möchte dann kurz nochmal auf meine Frühstücksrunden eingehen. Diese Frühstücksrunden finden täglich zwischen 7.45 Uhr bis 8 Uhr statt im Bereich Kundenservice. Das heißt, es ist ein getrennter Bereich. Die Themen, die geführt werden, sind privat, planlos, zufällig. Der Raum ist undefiniert, ungeordnet, nicht im klassischen Sinne einer Mitarbeiterbesprechung. Der Raum ist auch zugleich ein entlastender, sanktionsfreier Raum, der einen halbförmigen Rahmen hat. Allerdings werden dabei auch Verflechtungen sichtlich hinsichtlich der Hierarchien und der familiären Beziehungen. Handlungsautonomie, so wie es als Versprechen auf der semantischen Ebene dargestellt wird, ist nur beschränkt auf bestimmte Sphären ersichtlich und das im Bereich der Mitarbeiterbesprechung, sprich Frühstücksrunden. Auf der Seite der Pragmatik gibt es die Ebenen der Intransparenz und Effizienz. Da ist es ersichtlich, dass es ist ein Zufall der Niederlassung, dass die Mitarbeiterbesprechung als Frühstücksrunde gedeutet wird. Es wird in diesem Unternehmen oder in dieser Niederlassung die Transparenz vorgetäuscht. Der Raum ist eine Mischung aus postmoderner und klassischer Struktur. Das heißt, postmodern, flache Hierarchien, Empowerment ist vorhanden, klassisch aufgrund familiärer Verpflichtungen und Verflechtungen. Und es gibt keine Offenlegung von Dingen, Themen, Problemen. Und ein Aufstieg von seitens der Mitarbeiter ist nicht möglich, es sei denn, der Mitarbeiter kommt aus einem familiären Kontext. Auf der Seite, die Aktivierung wird meistens auf der im Sinne von Effizienz, Effizienz in Bezug auf Wettbewerb des Arbeitsmarktes und des Leistungspotenzials des Unternehmens. Das in Form von, dass die Mitarbeiter verpflichtet sind, an der Entwicklung von kreativen Aktionen für Neu- und Bestandskunden, aber auch eine sehr hohe Überzeugungskraft aufweisen müssen, das heißt ein Rekrutierungstalent haben müssen, ein eigenes Kunden- und Kandidatennetzwerk aufbauen müssen und sowie Führungspotenzial beinhalten, also als persönliche Stärke haben müssen. Und sie müssen, wie das Unternehmen ist sehr schön formuliert, als unternehmerisch handelndes Vorbild für andere Mitarbeiter sein.
Könntest du noch kurz mit den familiären Verflechtungen, ist das ein Familienunternehmen oder was du damit meinst?
Nein, das ist kein Familienunternehmen. Das hat sich zufällig so ergeben im Feld, dass sozusagen der Niederlassungsleiter mit einer Abteilungsleiterin zusammengekommen ist, die geheiratet haben, Kinder bekommen haben und Abteilungsleiterin, also die Frau, Verwandte, Bekannte so in das Unternehmen reingenommen hat und dadurch auch sozusagen die Struktur und die Ordnung sozusagen mitbestimmt. Was natürlich für extern oder nicht familiäre Mitarbeiter sehr problematisch ist. Ne? Um nochmal den Bogen zu spannen, Empowerment sagt ja Handlungsautonomie in jeglicher Form. Das Unternehmen bietet das ja in Form von den Schulungen und Aktivierung an, allerdings vertraut es nicht den Mitarbeitern und kontrolliert sie ständig. Kontrolliert sie durch Qualitätsstandards, standardisierte Tests- und Trainingssysteme. Es werden Mystery-Shopper in das Unternehmen geführt und es wird eine ständige Evaluation durchgeführt. So, ich hoffe, ich habe die Redezeit jetzt nicht überschritten und würde dann
kommen. Ja, da kommen wir von einer Zeitarbeitsfirma zu einer Behörde. Mein Feld ist eine Botschaft. Botschaften sind die diplomatische Vertretung eines Staates am Regierungssitz eines anderen Staates. Ganz wichtig, Beamte und Mitarbeitende von Botschaften bewegen sich halt permanent zwischen zwei kulturellen Umfeldern. An ihrem Arbeitsplatz sind sie an einer sogenannten Mini-Enklave oder Insel oft. Und diese spezielle Situation hat eine sehr stark identitätsstiftende Wirkung, entweder mit dem Herkunftsland oder mit der Institution, auf die Angestellten, die ständig ihr Land in einem anderen Land repräsentieren müssen. Bei meinem beforschten Feld handelt es sich um eine Botschaft eines westeuropäischen Mitgliedstaates. Der Hauptsitz ist in Berlin und weitere 6 Konsulate sind über Deutschland verteilt. Die Einrichtung verfügt in Berlin über ungefähr 250 Mitarbeiter und ist wiederum in viele und sehr, sehr, sehr viele weitere Arbeitsbereiche und Abteilungen untergliedert. Ein wichtiges Merkmal, wie hier zu sehen, diese Einrichtung ist eine starke hierarchische Struktur. Also man kann deutlich erkennen, das kommt gleich. Es geht halt von der Regierung runter bis in die kleinste Abteilung. ABC ist Abteilung. So ist erstmal so ein großer Überblick. Meine Feldforschung habe ich in der Abteilung der Hochschulkooperation durchgeführt. Das ist die Abteilung hier. Sie gehört zur Kulturabteilung der Botschaft. Diese Abteilung ist mit einem Netzwerk für das gesamte Hochschulwesen in Deutschland zuständig. Das ist eine Feldnotiz von mir, so hat mir das mein Verantwortlicher im Publikum erklärt. Halt mit den Hochschulattachés für die verschiedenen Bundesländer und mit dem Berliner Büro als Zentrale. Zusätzlich zu den Hochschulattachés arbeiten 6 Festangestellte und 3 bis 5 weitere Praktikanten im Berliner Büro. Das Informations- und Dokumentationszentrum, so nennt sich mein Feld, wurde im Jahre 1997 gegründet. Am Ende der 90er Jahre und vor allem im Prozess, vor allem im Zuge des Bologna-Prozesses, der Bologna-Reform, wurde es zur Anlaufstelle für viele Studenten, Lehrkräfte, Organisationen und auch Universitäten. Und seine Hauptaufgaben sind die Promotion des landeseigenen Hochschulwesens in Deutschland und die Förderung von Studenten, also die Förderung der Mobilität von Studierenden vom Bachelor bis zur Promotion in allen Hochschulformen. Nun zum Feldzugang und zu meiner Position im Feld. Das Referat der Hochschulkooperation hat mir bei meinem eigenen Auslandsstudium geholfen und seither pflege ich halt gute Kontakte zu dem Büro. So gelang eigentlich der Einstieg ins Feld. Ich habe mich auf eine freie Praktikantenstelle beworben. Danach habe ich 3 Monate Vollzeit, 40 Wochenstunden als forschender Praktikant in dieser Abteilung teilnehmend beobachtet. Zu meinen Aufgaben gehörte die Beratung von Studenten, sei es während der Sprechstunde, persönlich oder per E-Mail, von Studierenden, die an einem Studium im Ausland interessiert waren. Des Weiteren übersetzte ich Zeugnisse und gestaltete die Webseiten mit. Zudem bereite ich Vorträge und Artikel für Schüler und Studentenmessen. Ja, der Beweis, ich habe einen Platz, ich habe eine Messe und das ist unser Büro, da haben wir die Studenten immer beraten, hier in dem Büro. Zudem bereite ich Vorträge und Artikel für Schüler und Studentenmessen vor und nahm an internationalen Tagungen und anderen Informationsveranstaltungen von Hochschuleinrichtungen teil. Jetzt komme ich zu etwas, was mich sehr geprägt hat. Die sehr spezielle Atmosphäre in der Abteilung war eine bestimmende Begleiterscheinung während meines Feldaufenthalts. Durch die institutionelle Dimension und vor allen Dingen die Lage der Botschaft außerhalb des direkten Einflusses des Landes war die Führungsebene unsichtbar. Jedoch war sie eigentlich immer und egal in welcher Situation spürbar, aber halt nicht physisch. Außerdem hat die Situation auch oder war unter den Mitarbeitern eine starke Identifikation mit der Institution und mit dem Herkunftsland zu beobachten, sei es mit der Arbeit oder bei der Arbeit und auch vor allem bei abendlichen Freizeitaktivitäten. Auch ich musste mich, wie so oft, mit dem typischen Problem der Feldforschung des Going Native auseinandersetzen. Ich habe halt diverse Aufgaben in der Abteilung übernommen und besuchte Diskussionsrunden und nahm an Abendveranstaltungen teil und sprach vor allen Dingen, wenn ich im Studienprojekt, wir haben uns halt jede Woche einmal getroffen, berichtet habe aus meinem Feld, von meinen Kollegen und von der Abteilung als wir. Dazu möchte ich noch kurz erwähnen, dass meine Rolle als Forscher sehr wohl bekannt war in dem Unternehmen, als auch in den anderen Abteilungen, aber ich eigentlich irgendwie nie richtig wahrgenommen wurde als Forscher und ich auch eigentlich selten auf meine Forschungsinteressen angesprochen wurde. Nun komme ich zu meinem Forschungsprozess und zu meinem Modell und zur Interpretation meiner empirischen Daten. Zum Beginn meiner Forschung stellte ich mir die Frage, wie denn die Mitarbeiter mit dieser starken vorgegebenen Hierarchie, die durch das Organigramm repräsentiert wird, umgehen. Die Sozialfigur des hier schon genannten unternehmerischen Selbst ließ sich nicht so deutlich in meinen erhobenen Daten wiederfinden. Auch bei einer Werkstattsitzung im Rahmen unseres Studienprojekts mit Herrn Bröckling bestätigte mich dieser in meiner Analyse. Wiederum der Ansatz von Herrn Wittel. der eine Differenzierung in zwei arbeitsorganisatorische Lager vornahm, schien mir als eine passende Perspektive auf mein Feld. Jedoch fehlt in dieser sehr strukturtheoretischen Perspektive ein genauer Blick auf die in meinem Feld doch sehr paradoxale Aushandlung der Arbeitspraktiken. Die Operationalität oder die Operativität konnte ich im Hinblick auf unser Semantik-Pragmatik-Modell besser herausarbeiten. Das ist erstmal noch so das Modell von Bittel ungefähr dargestellt. Und das ist sowas wie so da. Und in Anlehnung an Bittel brauchte ich nun für die Analyse der Praxisform ein weiteres Modell und auch meine Fragestellung änderte sich im Forschungsprozess, im weiteren Forschungsprozess. Ich richtete meinen Fokus mehr und mehr auf das Selbstverständnis der Organisation im Verhältnis zu den tatsächlich beobachteten Praxisformen und meine Forschungsfrage lautete nun, wie verarbeiten die Mitarbeiter die tiefe Diskrepanz zwischen einer stark institutionell verankerten hierarchischen Arbeitsorganisation und ihre gleichzeitige Brechung durch informelle Diskurse und Praktiken. In dem vorliegenden Modell möchte ich Ihnen das nun näher erläutern, vor allem in Bezug auf das Semantik-Pragmatik-Verhältnis. Grundsätzlich lässt sich erstmal ein starkes Spannungsverhältnis zwischen Semantik und Pragmatik, also der Selbstdarstellung und den Arbeitspraktiken in meinem Feld feststellen. Es war in allen Bereichen meiner Arbeit eine permanente, eine reibungsvolle Aushandlung des Selbstverständnisses der Organisation und den tatsächlichen Arbeitspraktiken zu erkennen. Der Slogan, das ist von der Botschaft, der Slogan, wir sind ein international, interdisziplinäres Team mit einem gemeinsamen Ziel, wo ja schon interdisziplinär mit einem gemeinsamen Ziel passt ja schon nicht ganz so zusammen, auf der einen Seite heterogen und auf der anderen homogen. Beschreibt das Selbstverständnis der Einrichtung sehr deutlich, spricht den Diskurs um die Hierarchisierung. Und jetzt kommt eine ganz kleine Feldnotiz aus einer Mitarbeiterbesprechung in der Kulturabteilung, die diese Diskrepanz weiter veranschaulichen soll.
Soll ich die auch lesen?
Ja.
Und wo ist denn der Text dazu? Die Leiterin eröffnet die Mitarbeiterbesprechung mit einer Diskussion, die für die heutige Sitzung im Mittelpunkt stehen soll. Budget für 2011. Leiterin. Wir befinden uns heute alle hier vor einem Problem, das nur ich regeln kann. Denn ich bin ja dann diejenige, die die Berichte an das Außenministerium weitergibt und deshalb müssen Sie heute alles offenlegen. Ich weiß, dass Sie alle gehört haben, dass wir für das nächste Jahr erhebliche Kürzungen im Budget hinnehmen müssen, aber das werde ich dann ja alles im Endeffekt entscheiden, wo und wie wir den Stift ansetzen. Nun bitte ich aber erstmal die Verantwortlichen für die verschiedenen Abteilungen, ihre Berichte hier darzulegen und zu erklären.
Ja, und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf das Modell. Und gerade in einem paradoxalen Verhältnis steht nochmal die Pragmatik, die auch in sich wieder in einem Widerspruch ist. Und da haben wir halt auf der einen Seite den Umgang mit den Direktiven von oben. Und das werde ich jetzt auch nochmal in der Feldnotiz nochmal versuchen zu verdeutlichen.
Die Tür geht auf und die Leiterin und der Generalsekretär kommen herein, gestürmt. Gespräche verstummen sofort und die Leiterin ergibt das Wort. Ich hatte gerade ein langes Gespräch mit Herrn G., auf das ich jetzt nicht länger eingehen möchte. Sie setzt sich hin und fängt über das Kulturprogramm zu reden an. Es geht hervor, dass die Leiterin das neue Kulturprogramm als zu langweilig empfindet und gibt auch zu verstehen, also, und das geht jetzt an alle Büros. Ich habe von oben heute gesagt bekommen, dass ich meine Truppen nicht zusammenhalte. Ich kann das auch nicht mehr so weiter tolerieren. Ich habe jetzt einige Male die Augen zugedrückt. Nur jetzt ist mal Schluss. Ich will, dass ihr euch in den Büros zusammensetzt und neue Ideen sammelt für andere Ausstellungen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr arbeitet.
Ja, das ist halt dieses Top-Down, sage ich mal. Und dazu kommt dann eigentlich, wie die Mitarbeiter selber mit dieser hierarchischen Struktur umgehen. Also praktisch das Informelle, das ist jetzt das Offizielle und das ist das Informelle. Und das möchte ich auch nochmal ganz kurz in der Feldnotiz festmachen.
Jedes Büro stellt seine Ideen vor und gibt umfangreiche Angaben zu dem jeweiligen Kulturprogramm für die Monate September, Oktober, November, Dezember. Der Abteilungsleiter der Musik sagt dann abschließend zu allen, wir haben es auch in der Vergangenheit geschafft, mit unserem Kulturprogramm die Menschen aus Berlin und Deutschland für uns zu begeistern. Ich schlage vor, dass wir jetzt mehr zusammenarbeiten und auch unsere Praktikanten mehr einbeziehen, damit wir einfach ein größeres Meinungsbild haben, und oft haben junge Leute ja auch gute und erfrischende Ideen. Wenn es nach gehen würde, dann hätten wir hier ja sowieso nur vom Nationalstolz getragene Kultur. Wir machen das so wie immer. Und ich denke, damit kannst auch du, Frau B., zufrieden sein.
Also nochmal, dieses starke Spannungsverhältnis war halt irgendwie in jeder Situation, in jeder Abteilung, sei es bei Gesprächen, in Interviews, in diesen Mitarbeiterbesprechungen, immer spürbar. Es war immer eine Aushandlung zwischen dem, was eigentlich die Firma vorgibt oder die Botschaft vorgibt, und was halt die Mitarbeiter daraus machen.
Gut, dann kommen wir zum Feld von Frau Kiefer. Ich bin darüber.
Also in Deutschland entscheidet man sich bereits ja während des Musikstudiums, ob man Orchestermusiker werden möchte oder Solist. Wenn man Orchestermusiker, wenn man sich dafür entschieden hat, wird man versuchen, nach dem Studium in ein Orchester zu kommen und dort lebenslang seine Stelle inne zu behalten. Wird man Solist, versucht man, sich da eine Karriere aufzubauen. Vor circa 30 Jahren, ich hörte davon, und zwar mit diesem Kommentar, zur gleichen Zeit wie die Gründung, wie die Grünen und die einstürzenden Neubauten sich gegründet hatten, das war ein Zitat, tat sich eine kleine Gruppe von Absolventen zusammen, die alle als Solisten ihr Musikstudium beendet hatten, um gemeinsam weiter zu Musik zu machen. Sie waren also alle eigentlich Solisten und haben sich dann entschieden, doch in einem Orchester zu spielen, was sie nämlich selbst gründeten. Dieses Orchester ist nun nach 30 Jahren inzwischen eine Institution, die weltweit Geltung besitzt, und dieses Orchester war mein Forschungsgegenstand. Der Fakt, dass die meisten Musiker dieses Orchesters eine Solistenausbildung haben, muss noch darum ergänzt werden, dass sie zwar eben in einem Orchester spielen, aber keine fixe Stimme besetzen. Das heißt, es ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen großen Orchestern, oder anderen, sagen wir mal, gar nicht nur großen, sondern auch kleinigen, sondern Orchestern, sondern der ganz normalen Orchesterorganisation, bei denen es nämlich immer ganz klar ist, dass der eine Geiger immer die Stimme der ersten Geiger spielt und der andere Geiger immer die Stimme der dritten Geiger. Und insofern zum Beispiel werden sie auch bezahlt. Es gibt natürlich dort auch immer Konzertmeister, es gibt Dirigenten und so weiter. In dem von mir untersuchten Orchester war dies aber jedoch anders. Das heißt, es war so, dass die Geiger zusammen untereinander jeweils vor jedem neuen Stück, das man sich entschieden hatte zu spielen, diskutiert haben, besprochen haben, wer denn nun die erste Stimme spielt, wer die zweite Stimme spielt. Genauso war es bei den anderen Instrumenten auch. Das heißt, in dieser Art der musikalischen Organisation spiegelt sich etwas, was sie auch für ihre ganz gängige, ganz allgemeine Organisationsform sich gewählt haben, nämlich das Basisdemokratische. Mein Feld im engeren Sinne war also ein 18-köpfiger Gesellschafterkreis dieses Orchesters, das sich basisdemokratisch organisiert. Einige Worte zu zur Feldkenntnis, Zugang, Position und Forschungsprozess. Ich habe durch meine frühere Berufstätigkeit einen sehr einfachen Zugang zum Feld gehabt, da ich im Feld des Feldes quasi gearbeitet habe und dadurch auch gute Kenntnisse einfach künstlerischer Produktionsweisen hatte und auch viele Akteure in diesem Feld, im Feld des Feldes, nicht in meinem direkten Feld, kannte. Das hat sich zu einer Seite natürlich vieles erleichtert. Zur anderen Seite kann man natürlich das alles auch immer als eine Schwierigkeit beschreiben, was es natürlich auch gegeben hat. Also sozusagen die große Nähe, die Feldkenntnis, die persönliche Involviertheit hat natürlich auch, genauso wie der Forschungsprozess deswegen einfacher war, hat es ihn auch schwieriger gemacht durch die große Nähe und durch die Schwierigkeit, dann auch wieder in eine Distanz zu kommen. In einer anderen Art und Weise war aber auch der Feldzugang insofern einfach, als dass ich natürlich, wie ich dem Feld beschrieben habe, wie mein Vorgehen wäre, also wie ein ethnografisches Vorgehen ist, Das heißt, dass ich durchaus auch sein, dass es durchaus auch sein kann, dass ich nach dem ersten Feldkontakt nochmal ganz anders weitermachen will. Also sozusagen, dass das ein wirklich prozessualer Vorgang ist. Da hat mein Feld natürlich nur mit größter Selbstverständlichkeit reagiert, weil sozusagen so ein Vorgehen ja ein ganz typisches auch ist, wie es in einer künstlerischen Arbeit ist. Das heißt, dass man durchaus lange Try-out-Phasen hat, ist sozusagen, und auch nochmal alles umwerfen kann, nochmal plötzlich am Ende, man am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt, kennen die zu Genüge. Ich habe kein Praktikum dort absolviert, sondern nur als Forscherin im Feld. Ein Feld, also das sich vor allem auf Reisen konstituiert, das heißt auf Konzerten, auf Proben, oder es konstituiert sich einmal im Monat bei den Gesellschafterversammlungen, die am Sitz des Orchesters stattfinden. Das heißt, es ist ein Feld, das sich eben in Besprechungen, Proben, Konzerten, auf Reisen zusammenfindet und so zu meinem Feld wird. Ich war in meinem Feldaufenthalten ab Sommer vergangenen Jahres eben auf Gastspielen. Ich war auf Probenbesuchen. Ich habe sie, mein Feld oder Akteure des Feldes mit ins Restaurant begleitet, war auch auf Empfängen, hatte viele informelle Gespräche auf Spaziergängen, Reisebusfahrten, führte natürlich auch standardisierte Interviews und konnte ausführlich auch Dokumente wie Gesellschafterverträge, Regelungen über die Zahlungen, Korrespondenzen etc. einsehen und war auf Gesellschafterversammlungen. Das untersuchte Feld ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das heißt, die Gesellschafter haften mit ihrem Privatvermögen. Sie haben sich als Gesellschaft im Gesellschaftervertrag folgenden Zweck gesetzt: Planung, Konzeption, Organisation und Verwirklichung von Projekten, die der Weiterentwicklung der ihrer spezifischen Musikform dienen. Auf ihre Organisationsform, das Basisdemokratische, legen sie auch in der Außendarstellung größten Wert. Die dafür oft angebrachte Formel, die ich wirklich überall zu lesen und hören bekam, war: Das höchste Entscheidungsgremium ist die Vollversammlung. Die Gesellschafter dieser Organisation, also die Eigentümer, die eben in dieser Vollversammlung, die monatlich stattfindet, sitzen, das sind derzeit die 18 Musiker. Sie sind also sowohl Leitungsgremium der Organisation als auch die zentralen künstlerischen Akteure des Orchesters. Hier ein Organigramm, das ich selbst erstellt habe. Hier geht eigentlich noch ein Kreis rundherum, der quasi die Gesamtorganisation darstellt. Es gibt diesen Gesellschafterkreis mit diesen 18 Musikern. Daraus wird einmal im Jahr ein Vorstand von 3 Musikern gewählt und es gibt einen Hauptgeschäftsführer, entweder Vorstand, der Vorstand oder Geschäftsführungsgremium. Es gibt einen Hauptgeschäftsführer, der auch ein Musiker ist. Daneben gibt es Projektkoordinatoren, es gibt natürlich ca. 15 weitere festangestellte Mitarbeiter, die sich um die Umsetzung der ganzen Projekte, um die Reisen, um Verträge etc. kümmern. Und es gibt eine Umwelt,
die sozusagen natürlich auch für diese Organisation sehr wichtig ist, aber auf die jetzt auch nicht weiter eingegangen wird. Zur Zeit der Feldforschung wurde gerade ein neues Geschäftsführungsgremium, also diesen Vorstand, gewählt. Das dauerte ungefähr 4 Monate. Das heißt, es hat einfach 4 Gesellschafterversammlungen gedauert, bis die da tatsächlich das durch hatten. Und ich konnte auch im Rahmen, also zu den ersten Wahlgängen konnte ich dabei sein. Aus dem Büro des Hauptgeschäftsführers habe ich dann das Wahlergebnis wurde mir dann letztlich berichtet mit dem Kommentar: Jetzt haben wir einen reinen Bläservorstand. Und zwar deswegen, weil dieser Vorstand sich einfach aus einem Trompetisten, einem Hornisten und einem Posaunisten zusammensetzt. Das Feld, wenn ich sage, es formiert sich auf Konzerten und Proben, formiert sich es aber eben auch in Besprechungen. Und auf die will ich ganz kurz eingehen. Es gibt eine wöchentlich stattfindende Besprechung zwischen dem Geschäftsführungsgremium, dem Vorstand eben und dem Hauptgeschäftsführer. Es gibt einmal im Monat die Gesellschafterversammlung und es gibt keine weiteren offiziellen oder formalisierten Besprechungsrunden, die sozusagen mit diesem ganzen Mitarbeiterkreis abgehalten werden. Auch unter den Mitarbeitern gibt es das nicht. Es gibt jedoch eine jährliche Vollversammlung wiederum des Vorstandes, des Gesellschafterkreises, die folgendermaßen abläuft. Man trifft sich, es muss jedes Mitglied des Gesellschafterkreises einmal hinausgehen, dann können alle anderen Mitglieder alles, was vorzubringen ist, auch sehr Persönliches, vorbringen. Es wird ausdiskutiert, ausgediskutiert, ausdiskutiert, bis nichts mehr auszudiskutieren ist. Dann darf der draußen Wartende wieder hereinkommen. Gegebenenfalls wird ihm auch noch was mitgeteilt, aber gegebenenfalls auch nicht. Das wird einmal so durchgemacht, inklusive dem Hauptgeschäftsführer. Das wurde mir als Hygiene dargestellt. Und tatsächlich war es wohl auch einmal so, dass da jemand 4 oder 5 Stunden draußen warten musste, bis er wieder hereingebeten wurde. Also das sind dort die Praktiken, in denen sich dieses Feld formiert. Soll ich jetzt schon mein Modell machen? Ich überlege gerade. Na, gehen wir nochmal zurück, lieber, genau. Also in einem Feld, das sich per se auf die hohe Individualität der Musiker setzt und zum anderen aber einen Zusammenklang braucht, dass die Meinungen des Einzelnen einfordern, um Entscheidungen treffen zu können, die alle mittragen können, lassen sich die Sozialtechnologien der Subjektivierung wie die Flexibilität, die Responsabilisierung und die Autonomisierung natürlich leicht nachzeichnen. Wie organisiert sich aber nun eine Organisation, die sich basisdemokratisch beschreibt? Wie stellt sie ihr So-Sein her? Auf welche Strategien und Programme greift sie dabei zurück? Aufgrund meiner Perspektive und Fragestellung an die Organisation, wie ihre Prozesse des Entscheidens sich aufgrund ihres basisdemokratischen Selbstverständnisses sind, also hier ist das basisdemokratische Selbstverständnis, wir sind ein basisdemokratisches Orchester, ausgesprochen heißt es, Statuskonferenzen haben keine organisationale Relevanz. Wie sich dieses nun, dieses Selbstverständnis quasi in der Praxis darstellt, darauf bekam ich, oder sozusagen auch von den Teilnehmern beschrieben wird, bekam ich vielfältige, sich auch wirklich widersprechende Aussagen und konnte auch dementsprechend sich widersprechende Beobachtungen machen. Von den Aussagen, die meisten Entscheidungen trifft der Hauptgeschäftsführer, aber auch die wichtigsten Belange werden gemeinsam diskutiert und getragen, aber auch es entstehen immer wieder neue Kombinationen von Hierarchien, neue Autoritäten, es ist immer im Fluss, es ist nie festgeschrieben, nie gleich. Wie geht nun diese Organisation mit diesen Paradoxien um? Die Heterogenität der Aussagen entspricht meiner Beobachtung der sehr geringen offiziellen Festschreibung von Entscheidungspraxen. Wer und wie letztendlich entschieden wird, lässt sich also nicht im Sinne eines festgelegten Prozederes eindeutig beschreiben. Jenseits der groben Rahmung, wie zum Beispiel, dass die Personalfragen mit einer Zweidrittelmehrheit abzustimmen sind, gibt es kaum Formalien klassischer Organisationen über zum Beispiel Informationsflüsse, Zeitabläufe zu Entscheidungen. Es gibt keine Arbeitsgruppen oder Ansprechpartner für die Programmplanung und Projekte, Education, Finanzen, Politik. Nicht mal eine Moderation in der Gesellschafterversammlung gibt es. Ich hatte das mal gefragt, warum es das nicht gibt, und wurde mir geantwortet, ja, der das vorgeschlagen hat, der ist inzwischen schon gestorben. Ups, ich könnte es doch dann vorschlagen. Das war die Antwort auf meine Frage. Ich habe es bisher noch nicht vorgeschlagen, deswegen lebe ich noch. Diese oben beschriebenen, wenig formalisierten Praxen werden von den Mitgliedern zum Teil als anstrengend, als beste aller Formen, funktioniert aber nicht, aber auch mit dem Satz, dass es viele Jahre gedauert hat, bis sie, da meine Gesprächspartnerin, verstanden habe, worin der Vorteil für sie liege, so zu entscheiden. Sie ist inzwischen 19 Jahre dabei, also wird sie ihre Vorteile gefunden haben. Sie sagte mir dann allerdings auch noch, man schaltet nie ab, man bleibt immer dran, es wird nie langweilig. Und mehrfach hörte ich auch, irgendetwas ist gesund daran. Zu beobachten war, dass die Mitglieder der Organisation vielfältige Fertigkeiten entwickelt haben, um jeweils aufkommende Statusdifferenzen zu invisibilisieren. Statusdifferenzen in ganz unterschiedlicher Weise. Dauer der Mitgliedschaft, Wissen, Können. Das kann wirklich, also das gibt jetzt zig Beispiele, aber das kann sein, von dass ein Solist, auch wenn er noch so schweres Stück am Abend spielen muss, tatsächlich keine Einzelgarderobe bekommt, so wie es natürlich ganz klassisch sonst der Fall ist, dass der Solist natürlich sich in einer Einzelgarderobe nochmal einspielen muss. Da ist es aber nicht der Fall. Das kann an einem Gang sein, das kann mit den Trompetern zusammen sein, das kann dass die Geige sich mit der Pauke das Aufwärmspiel machen muss. Genau, aber ich würde sagen, dass dieses Ringen, dass diese permanente Auseinandersetzung sozusagen zwischen dem, was in ihren Praxen das Basisdemokratische ist. Und zwischen dem, wo sie immer wieder sozusagen sich natürlich doch Autoritäten und Hierarchien ausbilden, genau dieses Ringen und Befragen der eigenen Praxis darauf, auf das Basisdemokratische hin, beziehungsweise diese Selbstvergewisserung, sind wir eigentlich noch die, die wir zu sein glauben, tun wir es noch so, das lässt sie immer wieder das Basisdemokratische erzeugen. Das heißt, ich würde beschreiben, dass es genau das immer wieder hier, deswegen auch sozusagen der Pfeil, der hin und her geht, eigentlich muss ein immer wieder kreisende Bewegung sein, dass genau das immer wieder hin und her operieren, sie das sein lässt, was sie sind. Um auf Bröckling und das unternehmerische Selbst noch einzugehen. Bröckling weist als eine Strategie oder ein Programm der Kultur des unternehmerischen Selbst das Projekt als zeitgenössisches Arbeitsinstrument aus, das sich historisch als Alternativentwurf für kapitalistische Arbeitsweisen entwickelte. Ich will das kurz, wenn ich noch die Zeit habe, habe ich Zeit?
2 Minuten.
Ich muss dieses Zitat vorbringen von Bröckling, sozusagen als eine Beschreibung des historischen Projektbegriffs. Im Vordergrund steht der Aspekt einer zeitlich befristeten, von einem Individuum oder einer überschaubaren Gruppe selbstverantwortlich zu bewältigenden Aufgabe. Projekte verlangen und gewähren ein hohes Maß an Autonomie, sie stehen quer zu institutionellen Hierarchien und zeichnen sich aus durch hohe Kommunikationsdichte sowie ganzheitliche, den Einklang von Arbeit und Leben, von wirtschaftlichem Erfolg und persönlicher Entwicklung verheißenden Rollenangebote. Also hinsichtlich dieses Projektbegriffes, dieser lässt sich natürlich sehr gut auf mein Feld übertragen. Denn unterstellt man, dass eine Organisation über einen Zweck, über Mitgliedschaftsregeln und hierarchisierte Ordnungen verfügt, kann man die dargestellte Organisation als im ständigen Werden beschreiben. Sie hat einen klaren Zweck, den habe ich vorher vorgelesen, der steht im Gesellschaftsvertrag. Sie hat ganz klare Mitgliedschaftsregeln, aber verfügt über keine festgelegte Hierarchie, sondern befindet sich darin im Zustand eben eines Projektes, jedoch ohne zeitliches Limit, wie es einem Projekt sonst eigen ist. Sie ist also ein andauerndes Projekt, das, wenn es seine Prozesse des Entscheidens festlegen würde, zum Stillstand käme und damit enden würde. Dieses Projekt, das Sein dieses Projekts ist es also sein permanentes Werden. Hierin entspricht die organisationale Form dieser Einrichtung, wenn ich jetzt diesen Projektbegriff nehme, auch wieder der künstlerischen Produktionsweise, eben mit Try-Out-Phasen, gemeinsamen Entwickeln und Verwerfen, wie sie dieses Orchester sehr ausgeprägt praktiziert. Was habe ich getan? Ich habe statt zu beobachten, wie sich die Machtverhältnisse in einer basisdemokratischen Organisation formulieren, habe ich meinen Blick und mein Interesse also auf die Operativität der Organisation gerichtet und zu rekonstruieren versucht, wie sie sich in ihrem So-Sein Sinn geben und dieses und immer wieder und weiter tun werden. Danke.
Vielen Dank, Frau Peter. Sehr schön. Nochmal ein kurzes Fazit. Für alle drei wirklich sehr unterschiedlichen Felder haben sich Grundbausteine für die Entwicklung des unternehmerischen Selbst finden können. Bei dem Herrn Schiefer leider nicht, wie er selbst sagt. Allerdings in meinem Feld, was messbar am Begriff des Empowerments deutlich war, bei der Frau Schiefer am Projektbegriff. Und bevor wir jetzt das Podium öffnen, möchte ich gerne mein Gast verbitteln. Zu Wort bitten und anschließend öffnen wir die Diskussionsrunde für alle. So, Herr Bitte, was wollen Sie sonst?
Kannst du sonst da sein? Oder, ja.
Wo soll ich hin?
Nein, ich dachte sonst, aber wenn Sie hier sind, ist auch
gut. Mir ist es egal. Ja, okay. Gar nicht so einfach irgendwie darauf jetzt dazu zu kommentieren. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich hier das Projekt kommentieren darf. Und es hat mich noch mehr gefreut, dass Sie alle das Buch gelesen haben. Und, ich bin sogar richtig gerührt, muss ich sagen, nach 15 Jahren. Ich habe Vor ein paar Monaten habe ich von dem Verleger eine E-Mail bekommen, der gesagt hat, das letzte Exemplar sei verkauft und es gibt jetzt, hätte er es nicht vor, es nochmal wieder aufzulegen und das ist auch gut verstanden. Und dann dachte ich, ja, ist okay und habe gedacht, okay, das war's jetzt, tschüss. Und dann kam zwei, drei Tage später kam dann die E-Mail, Studenten hier haben das Buch gelesen und habe mich natürlich gefreut, ja. Das war ja auch irgendwie eine sehr löbliche Schilderung des Buches, wobei auch irgendwie klar war, dass Sie in dem Projekt die Vorteile und Nachteile erörtert haben. Es war mir nicht so ganz klar, was da die spezifischen Vor- und Nachteile meines Ansatzes sind. Das würde mich interessieren. Ich selber hab zu der Arbeit auch eine recht ambivalente Haltung und da gibt es auch irgendwie einige Seiten an der Arbeit, einige Aspekte, mit denen ich nicht richtig zufrieden bin und die, glaube ich, auch dazu geführt haben, dass ich mich von dem ganzen Feld ein bisschen abgewandt habe und angefangen habe, mein Arbeitsfeld ein bisschen zu verlagern, weshalb ich mir gar nicht so klar bin, ob ich jetzt irgendwie der beste Diskutant bin, weil das ja auch schon eine ganze Weile her ist, dass ich mich irgendwie damit beschäftigt habe. Die Projektergebnisse finde ich irgendwie total beeindruckend und bin beeindruckt von der Artikulationsfähigkeit der Studenten, das bin ich gar nicht mehr gewohnt in England. Bin beeindruckt von der Freude am Spiel mit Theorie und an dem Ringen um den richtigen Begriff. Da möchte ich dann auch gleich mitringen und weiß aber nicht, das sind natürlich irgendwie alles schwierige Begriffe. Aber es sind wirklich interessante Diskussionen. Welche Begriffe hier vielleicht irgendwie ziehen und welche nicht so ziehen. Ich habe mir vorher irgendwas unterstrichen und kann es jetzt nicht mehr finden. Genau, der Satz, jetzt kann ich es dann doch wieder finden. Wo liegt die Grenze zwischen eigensinniger Aneignung und systematischer Zurichtung? Das ist ja irgendwie, also von dem, was ich gehört habe, ist für mich das so ein bisschen die Hauptfrage in diesem Projekt. Irgendwann ist auch mal der Begriff Governmentality gefallen, der dann aber jetzt wieder hier in der Präsentation nicht mehr aufgetaucht ist, aber in einigen Papieren war der drin. Und es gibt den Begriff Subjektivierung und es gibt den Begriff des unternehmerischen Selbstes. Und ich glaube, das ist schon irgendwie auch die ganz große Frage, ob es hier irgendwie tatsächlich irgendwie zu einer Stärkung von Autonomie kommt oder ob das alles unterschiedliche Zurichtungsweisen sind auf Subjektivität, die das genaue Gegenteil andeuten, nämlich vielleicht irgendwie sogar eine Desubjektivierung oder was auch immer. Und ich denke, dass im Zusammenhang dieser Frage, die ganzen Begriffe, die hier gefallen sind, dann eben auch eine Rolle spielen. Und natürlich auch das Modell von Boltanski und ja nur von Boltanski, dass es in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Das Modell, ich fange vielleicht mal mit dem Modell an. Das war mir, ich kenne das Buch nicht, ich kenne das Modell nicht. Es leuchtet mir ein, aber es ist für mich nicht so richtig klar, wo hier der Gegensatz besteht bei Semantik, bei den Begriffen Semantik und Grammatik. Tanja hat gesagt vorher, es geht um Reden und Handeln, dass das der dass das der Hauptunterschied ist. Aber so ein bisschen hat sich auch angedeutet, dass es ein Sollzustand, dass ein Sollzustand gegen einen Ist-Zustand abgewogen wird und dass das irgendwie verhandelt wird. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das kann ja, der Sollzustand und der Ist-Zustand ist ja beides eine Form des Diskurses. Und das Handeln natürlich hängt bei uns genauso. Im Handeln wird ja auch oft ein Sollzustand ausgedrückt. Und das war mir nicht so richtig klar, worauf da jetzt oder welches, was sozusagen ein das kam dann auch irgendwann, welches das Selbstbild ist einer Organisation. Und da war dann meine Frage gleich wieder, gibt es da nur ein Selbstbild oder gibt es da möglicherweise unterschiedliche Selbstbilder? Das heißt, ich will jetzt irgendwie gar nicht gegen den Ansatz wettern, der kommt mir... Der Ansatz irgendwie gefällt mir ganz gut, aber ich glaube, die haben alle diese Ansätze haben halt irgendwelche Probleme. Und ich dachte irgendwie, wenn ich jetzt hier schon kommentieren soll, dann ist es vielleicht irgendwie am besten, auf solche Probleme irgendwie zu sprechen zu kommen. Ein anderes Problem wäre, wenn man sozusagen einen Vergleich zwischen einem Sollzustand und einem Ist-Zustand macht. Wer bestimmt dann oder wie kann man den Sollzustand einer Institution eigentlich rauskriegen, ohne sich sozusagen auf das zu verlassen, was dann die Deutungselite vorgibt? Das ist ja auch wiederum so ein Problem. Der ist ja nicht einfach dieses Bild, wie eine Organisation sein soll. Also bei Google, das erinnert mich so ein bisschen an, wenn man jetzt irgendwie Google ethnografieren würde, weil das wäre das natürlich irgendwie optimal. Google sagt Do No Evil und kann man dann irgendwie gucken, wie dann das stimmt und auch alle möglichen irgendwie Widersprüche herausarbeiten. Also das wäre eine Frage, wie man irgendwie zu diesem Sollzustand überhaupt kommt. Und die andere Frage, die mir da auch nicht so ganz klar ist, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das sozusagen irgendwie der Diskurs ist und dass die Aktion, wie man eigentlich Diskurs und Aktion in Mitarbeiterbesprechungen irgendwie auseinanderhalten will, weil Mitarbeiterbesprechungen ja hauptsächlich irgendwie aus Reden bestehen. Das ist ja, das Reden ist ja die Aktion oder das Reden führt dann zu bestimmten Aktionen und das ja auch nicht unbedingt irgendwie dann so klar ist, dass, aber ich denke, also ich denke, solche Modelle können sich aber dann sowieso nur in der Empirie bewähren. Die kann man ja nicht irgendwie nicht nur theoretisch verhandeln. Aber es leuchtet mir ein, mir gefällt es auch ganz gut, diese Trennung. Vielleicht noch irgendwie so ein paar Sätze zu diesem ganzen Bereich Subjektivierung, Governmentality, unternehmerisches Selbst und Subjektivierung von Arbeit. Für mich gehen die nicht unbedingt alle irgendwie immer in die gleiche Richtung und die widersprechen sich teilweise sogar. Also ich finde irgendwie den größten irgendwie Gegensatz gibt es vielleicht irgendwie zwischen der Governmentality-These und der Subjektivierungsthese. Governmentality ist im Prinzip eine, ich glaube, Niklas Rose hat es mal irgendwie die Kunst des Regierens genannt oder so, also eine Form von ein Regieren, das Subjekte so erzeugt, Subjekte erzeugt, die dann sozusagen optimal in die politischen Prozesse, die angeregt werden sollen, sich einfügen können. Und das passt ja irgendwie auch zu Foucault, das ist eine absolute Zurichtung. Da geht es ja nicht irgendwie um Autonomie oder um irgend sowas. Während der Begriff Subjektivierung ja genau das Gegenteil vorschlägt. Subjektivierung heißt, Strukturen und Systeme krachen zusammen oder bröckeln, lösen sich auf. Und weil die sich auflösen, kommt es zu einer Stärkung der Subjekte. Also zum Autonomiegewinn für Subjekte. Was Subjektivierung der Arbeit eigentlich heißt, ist mir eigentlich nie so richtig klar gewesen, weil wenn man an der Grammatik dran bleibt, Subjektivierung von Arbeit würde ja Arbeit subjektiviert werden. Und das ist ja total, der totale Blödsinn. Das kann mit dem Begriff nicht gemeint sein. Also es müsste irgendwie, Arbeit wird nicht irgendwie plötzlich subjektiver. Arbeit ist einfach Arbeit. Das ist ein Unsinn zu sagen, dass sich Arbeit subjektiviert. Aber ich glaube, das würde auch niemand unbedingt meinen. Aber was, glaube ich, wiederum gemeint ist, dass es über neue Formen von Arbeit eben zu einer Stärkung von einer Stärkung von Autonomie kommen kann. Ich glaube, das ist das, was irgendwie hinter der These steckt. Und ich bin relativ skeptisch, was die These angeht. Und halt von der nicht viel. Und habe mich auch immer wieder gewundert, warum zum Beispiel, wer hat die immer benutzt in der Industriesoziologie? Genau, Günter Voss hat die immer benutzt. Und der war ja auch, der arbeitet ja sehr, sehr kritisch eigentlich. Und es war mir nie richtig klar, wie er eigentlich auf der einen Seite so kritisch arbeiten kann und auch viele Sachen von denen macht, die der Bröckling macht, nämlich tatsächlich irgendwie Zurichtungsformen aufzuzeigen, aber trotzdem an diesem Begriff hängen bleibt. Das fand ich immer so ein bisschen widersprüchlich, aber das ist. In dem Vortrag war das so, dass der Begriff Subjektivierung an unterschiedliche Sachen irgendwie angedockt wurde. Zum einen an Flexibilisierung, dann an Responsibilisierung und was war das dritte?
Autonomisierung.
Und für mich gehen wiederum diese drei Begriffe in ganz unterschiedliche Richtungen. Autonomisierung, wenn es dann dazu kommt, ganz, ganz klar, das wäre das, was ich irgendwie unter Subjektivierung von Arbeit irgendwie bezeichnen würde. Während höhere Flexibilisierung, das ist ja, was heißt hier Subjektivierung? Wo soll da irgendwie die Stärkung einsetzen? Da wird irgendwie eine neue Fähigkeit gefordert, aber inwiefern soll die irgendwie zu einer Stärkung kommen? Also das leuchtet mir nicht ein, dass man irgendwie über das Flexibilisierungsargument irgendwie von Subjektivierung sprechen kann.
Ganz kurz, ich fände es ganz schön, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben, wenn Sie vielleicht noch mehr auf die Felder.
Ach so, ja.
Das ist ja auf meinen Vortrag, sondern noch.
Ach so, ja, ja. Okay, mache ich.
Also wir können da ja auch gerne noch weiter.
Ja.
Aber ich glaube, die Studierenden sind auch neugierig zu hören, was sie zu den Feldern oder zu den Ergebnissen oder wie auch immer.
Ja.
Da wurde das Modell jetzt zum Beispiel dann auch empirisch benutzt und wir müssen nicht über das Modell sprechen, aber
okay, sprechen.
Überhaupt über die Felder.
Ich wollte das jetzt irgendwie auch nur vorausstellen, weil dann später sozusagen sie sich in den Feldern für ganz bestimmte Theoriebausteine entschieden haben, um damit die Felder zu erklären. Das hat mir auf der einen Seite immer eingeleuchtet und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, in allen drei Feldern auch Momente, wo mir irgendwie das nicht unbedingt ganz klar war. Also fangen wir im ersten Feld an, der Leiharbeiter, Empowerment, ist mir nicht so richtig klar geworden, wo hier das Moment des Empowerns eigentlich stecken soll. Also da, ich finde, da kommt, es hat sich für mich eher irgendwie nach Zurichtung und nach unternehmerischem Selbst angehört, also nach irgendwie ganz bestimmten, nach einem Diskurs, den man irgendwie aufnimmt und aufgreift und es ist auch irgendwie ganz klar, dass die Angestellten sich zu diesem Diskurs irgendwie positiv verhalten müssen, sonst sind sie wahrscheinlich auch irgendwie ganz schnell wieder weg. Also aber vielleicht könnt ihr nachher nochmal was dazu sagen. Ich habe das einfach auch nicht richtig verstanden, welche Momente da tatsächlich die Momente sind, die empowernd sein sollen. In dem Leiharbeit ist natürlich irgendwie auch ein ganz toller Gedanke. Da würde ich ja ganz zum Schluss nochmal was dazu sagen. Gerne. Das passt jetzt aber nicht unbedingt rein. Botschaft habe ich auf der einen Seite wurde es ganz klar, dass es hier irgendwie vielleicht irgendwie tatsächlich irgendwie zwei Gruppierungen gibt, nämlich so eine Chefebene und so eine Mitarbeiterebene. Das wurde tatsächlich ja in den Zitaten sehr deutlich. Aber mir war nicht so richtig klar, warum eine Botschaft, weil Sie gesagt haben, Sie hätten da mit meinem Modell irgendwie besonders gut arbeiten können, warum eine Botschaft überhaupt eine Firmenideologie brauchen soll. Die konkurriert doch gegen gar niemand. Die amerikanische Botschaft in Berlin hat doch nicht irgendwo noch mal eine andere Amerikaner, die machen noch was sie wollen. Es hat sich auch alles irgendwie furchtbar bürokratisch angehört. Und es ist irgendwie klar, die sind irgendwie von jedem marktorientierten Denken verschont geblieben. Sonst wird, also in keinem modernen Unternehmen wird man irgendwie noch solche Sätze hören von wegen, ich muss das nachher irgendwie weitertragen und ich bestimme jetzt hier mal so schnell, aber jetzt hören wir erst mal ein paar Meinungen an. Also so in der Direktheit wäre das, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr möglich. Also das habe ich mich dann auch gefragt, warum man da überhaupt eine sich irgendwie so ein Schein von Unternehmenskultur irgendwie geben muss. Ist ja gar nicht notwendig, weil es ja auch gar keine Konkurrenz gibt. Bei den Musikern hat mir auch nicht unbedingt eingeleuchtet, warum man das unternehmerische Selbst braucht, weil das unternehmerische Selbst ja sich wirklich auf den Markt bezieht. Und die Musiker sind ja außerhalb des Marktes wiederum angesiedelt. Die Musiker, das sind jetzt die klangen irgendwie wie eine nette Truppe, ein netter Verein, die irgendwie gern miteinander reden und die ganze Zeit über sich stundenlang über irgendwelche Kleinigkeiten unterhalten können, die eigentlich gar nicht, die man auch irgendwie in ganz kurzer Zeit irgendwie abhandeln kann. Aber die klangen so total sympathisch, aber auch so richtig außen vor von allen Effizienzkriterien, die man eigentlich so kennt. Es war sehr, sehr ineffizient, aber es macht ja nichts. Sie werden ja gesponsert und eigentlich wollen sie ja sowieso nur Musik machen und nicht wirklich die ganze Zeit. Also es geht den Musikern ja nicht irgendwie um eine perfekte Form von Organisation, sondern es geht denen irgendwie darum, zusammen Musik zu machen. Ich glaube, das hat man da gemerkt. Also mir war nicht so richtig klar, wie die. Und ich habe schon verstanden, warum der Begriff unternehmerisches Selbst reinkommt, weil die natürlich alle mitentscheiden, Basisdemokratie, diese ganzen Geschichten, weil die sozusagen all die ganzen Kompetenzen haben. Aber ich glaube, die haben die in einem anderen Sinn als das irgendwie von Bröckling als Bröckling argumentiert. Bröckling sagt ja, dass es sozusagen Zwänge gibt. Diese ganze Ich-AG-Zeug und so weiter mit Zwänge, die Subjekte in Arbeitsprozessen so zurichten, dass sie zum Schluss tatsächlich unternehmerisch handeln müssen. Während da gibt es ja, das war ja eher so eine Vereinsstruktur und die können zwar alle mitentscheiden, aber sie müssen ja nicht unbedingt irgendwie die Verantwortung irgendwie tragen für ihre Entscheidungen, weil das Geld kommt ja trotzdem rein. Oder nicht. Soll ich jetzt aufhören?
Ja, weil wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, eigentlich nur noch 4 Minuten, um auch noch dem Publikum.
Ja. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich habe jetzt irgendwie sozusagen immer die, das war jetzt irgendwie nicht als Kritik gemeint, ich habe jetzt nur irgendwie gesagt, dass man irgendwie sozusagen auch alles irgendwie anders deuten kann und es mir auch gar nicht so richtig klar ist, ob man sagen kann, für bestimmte Bereiche passen bestimmte Begriffe am besten oder zumindest das mal zur Diskussion stellen. Das war so irgendwie die Idee oder das, ja. Okay.
Ich habe gedacht, ich wäre etwas strikter im Zeitmanagement, aber bei so vielen Feldern und zwei Semestern Studienprojekten ist es gar nicht so leicht. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn sich noch jemand, also wenn hier noch Fragen sind, dass wir die zumindest aufnehmen können und sammeln. Und dann wollen wir ohnehin ja noch Sie alle einladen, um noch einen Getränk zu nehmen im Gaffel. Das ist hier in der Traumstraße, so eine kölsche Kneipe. Und wer dann Lust hat, ist herzlich eingeladen, mitzukommen, dass wir das dann sozusagen eher mit formellen Rahmen weiter diskutieren. Aber wenn jetzt Fragen wenn jetzt jemand eine Frage stellen möchte, dann ist das noch Gelegenheit, das im Plenum zu erschlagen.
Nein. Ich finde das sehr erfrischend, solche ethnografischen Studien nicht im mikrologischen sozusagen einzufärchen, sondern tatsächlich den Versuch zu unternehmen, das anschlussfähig zu machen für Kritik, für kritische Analyse, als auch anschlussfähig zu machen, wenn man so will, für solche Regimeanalysen. Also in welchem größeren Regime finden denn solche Form der Arbeit, der Zusammenarbeit ihren Ausdruck. Und so verstehe ich auch den Versuch, da diese Paradoxien heranzutragen. So, und die Diskussionen, die das auslöst, sind sehr fruchtbar. So, und jetzt kommt mein Diskussionsbeitrag dazu, was mir, um in dem Stile zu bleiben, nicht einleuchtet. Oder sagen wir mal so, was sich ethnografisch für mich stellt, ist die Frage, wo ist denn der Ort der Paradoxie? Es wurde verschiedentlich der Feldbegriff benutzt und es wurde zum Beispiel die Semantik von Webseiten zum Beispiel genommen oder von Selbstdarstellung nach außen und es wurde dann geguckt, wie in solchen Mitarbeiterbesprechungen, dass dort ein Ort findet. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Paradoxie, also die hat für mich so einen sehr evaluativen Beigeschmack. So, auch dann dieses Aufrufen von Sollzustand und Istzustand und so, da kommen dann so die Forscher und sagen, also so, ihr sagt, so soll es sein, jetzt ist es aber gar nicht so, wobei man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass in irgendeiner Form Semantik und Pragmatik eigentlich in Übereinstimmung kommen können. Also so ist es ja vielleicht auch gar nicht gemeint, dass sich das irgendwie so ein Widerspruch irgendwie heilen ließe. Was ich aber an dem Gedanken interessant finde, ist der, ob man überlegen kann, dass es in diesen Orten, die ihr beobachtet habt, so eine Paradoxie gibt. Also die, wenn man so will, handlungsleitend vor Ort ist, die da sozusagen das lokale Geschehen antreibt. Und die könnte man womöglich dort finden, wo für die Teilnehmer an diesen Situationen bestimmte Darstellungslasten, Zumutungen, Darstellungserfordernisse im Raum stehen, den man dann in der Art und Weise, wie man dort miteinander agiert, entsprochen wird. Ja, also das ist das, sagen wir mal so, das müsste man versuchen zu zeigen, ob diese Paradoxien bis hinein in die Interaktion sozusagen spürbar sind und auch so etwas wie einen Handlungsdruck erzeugen. Also nicht einfach nur da sind, dass man sagt, ah, die Chefin kommt rein, jetzt muss ich mich gerade hinsetzen oder sowas, was man sozusagen also auch so nebenbei machen kann, das belasten kann, das kennt man und dann hat man sich damit arrangiert. Nee, Handlungsdruck in dem Sinne, dass man Mühe aufwendet, Schweiß aufwendet und auch sozusagen die Möglichkeit des Fehlers im Nacken spürt mit einer gewissen Konsequenz. Und dann, da könnte das Ethnografische dabei sein, die teilnehmende Beobachtung sozusagen dann auch wirklich zur Geltung kommen und die Daten nutzbar einbringen. Also, ja.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Wollen wir jetzt noch mal eine ganz kurze Runde machen? Ja?
Ja. Ja, ich hatte auch einen Gedanken, der auch so ein bisschen auf diese Gegenüberstellung von Semantik und Pragmatik abzielt. Was auch das Gefühl hatte, gerade so ein Beispiel der Selbstdarstellung versus Praxen, dass es so ein bisschen in Richtung einer Evaluation geht. Und da habe ich mich gefragt, ob man das nicht auch anders betrachten könnte, nämlich, dass man nicht sagt, ja, so soll es sein und so ist es, dieses soll evaluiert, sondern eher als eine Logik, als eine Gesamtlogik betrachte, also dass es nicht Gegensatz ist, sondern vielleicht eine Einheit, die gerade in ihrer Kombination dann wieder Sinn macht. Dabei die Überlegung, die sich mir da so ein bisschen aufgedrängt hat, ganz provokativ überrascht uns das. Also überrascht es uns, dass, oder sind wir nicht vielmehr sogar sehr gewöhnt daran, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen so einer Außendarstellung und einer tatsächlichen Praxis, weil wir das ja eigentlich das gerade zum Bereich der Werbung kennen. Also dass zum Beispiel, was in der Werbung über ein Produkt versprochen wird, meistens nicht mit dem übereinstimmt, was das Produkt dann tatsächlich leistet, wo das ja auch so ein Teil von so einer Vermarktungslogik ist. Genau, und ja, Fazit eben, könnte man das nicht auch als Einheit betrachten und nicht als Gegensatz.
Es geht ein bisschen wie, vielleicht auch so in die Richtung, die Thomas hatte. Also wenn man mal fragt, wie ist die Organisation und wie ist das Subjekt in dieser Organisation, wie verhält sich das? Wenn man einfach anders fragt, quer dazu, also wann ist ein Subjekt und wie ist es dann in dem Moment, wo es plötzlich problematisch wird? Also etwa in einem Mitarbeiterbesprechung, die eigentlich im Kasernenrufe-Drill war in der Botschaft, ja, wenn dann die Chefin reinkommt und sagt, ihr müsst aber hier mal, dann sind ja bestimmte Leute zur Ordnung kommen müssen. Ich würde dann schon auch körperlich einfach in der ethnografischen Situation interessieren, zucken die Leute dann zusammen, kriegen die rote Ohren, zittern die mit den Händen. Oder lassen sie es an sich abtropfen. Und das wäre so für mich die Frage, wie ist dann das arbeitende Subjekt in dieser spezifischen Konstellation? Und was tut es, wenn dann die Chefin draußen ist und man geht über den Gang und redet natürlich über die Situation? Das wäre die Frage, die ich dabei bei Bojanski so spannend finde, nach diesem kritischen Potenzial. Ja, ist das passiver Widerstand, der dann ausbricht? Oder wie reagiert man dann darauf? Eher die Frage zu stellen, das Wie, ja, welche sind die spezifischen Events, wo sowas problematisch wird, aufeinander prallen. Ich glaube, das ist in den Beobachtungen durchaus jede Menge von solchen Situationen. Und es ist nur, glaube ich, jenseits dieser Frage von, wie ist der also wie ist das offizielle Image der Organisation etc. Auch keine Frage.
Es ist ja schwierig, dass man in etwa grafischen kurzer Zeit die Arbeitspraxis untersucht, die Pragmatik. Man sucht sich vielleicht noch unter Felder, wo das etwas kürzer darstellt, wenn man das jetzt schneller abgreifen kann, etwa eine Mitarbeiterbesprechung. Ja. Und es ist ja auch nicht die Alltagsarbeit, sondern es ist die Ebene Semantik 2. Und nicht dabei ist nicht die Frage, dann ist Praxis denn stumm? Es gibt, glaube ich, nur Semantik, aber dann in unterschiedlichen Arten. Okay. Und ich glaube, es ist wurde einfach nötig, diese Alltagsarbeitsebene noch reinzukriegen, etwa. Und da stelle ich jetzt mal etwas so kühn, aber mich anschließend an Stefan Beck, für das in der Botschaft es ein chaotischer Haufen ist, wo jeder macht, was er will, eine hoch und subventionierte Arbeit, wo vor Zweifelte Chefinnen und Chefs ab und zu dann rufen, alle mal herhören, so geht es ja nicht weiter, und dann ist die Pause aus und dann wird man alles gesagt. Also dieser Stil dieser Besprechung ist für mich eher ein Abbild von Freiheiten, die im Alltag der Arbeit stattfinden. Und umgekehrt denke ich auch bei dieser Zeitarbeitsunternehmung ist die Freiheit in die ist in die es ist also ist an die Wand gemalt, aber praktisch ist es eben nicht da und so. Also man müsste einfach erstens mehr noch Zeit haben gegen diese Studienzeitverkürzung arbeiten und Projekte auslehnen dürfen. Und zum Zweiten müsste man dann, um auf Theorien hinzuzukommen, müsste man in der Tat diese klare Zweiteilung in diese Einzig- und Pragmatik abschaffen und die Übergänge anders dann stufen und breiter abstaffeln.
Daran direkt anknüpfend, aber ich fand, er hat ja für ein Studienprojekt ziemlich viel investiert in die teilende Beobachtung. Vielleicht ist ja als Praktikanten oder Mitarbeiter gearbeitet. Und also es ist natürlich immer klar, wir sind alle unter dieser Zeit terminieren, aber dafür fand ich es dann schade, dass so wenig Praxis und Interaktion drin war, sondern dass ihr immer diese Slogans hattet und dann hat er auch ein paar Zitate. Dann einmal diese, das war ja dann sehr instruktiv, dieses Beispiel, wo Hierarchisierung im Orchester unsichtbar gemacht wird durch die Art und Weise, wie geprobt wird. Aber dann war das war's. Mehr kam eigentlich. Und da denke ich aber, dann müsst ihr doch viel mehr haben. Ihr wart ja doch ganz viel. Und das wird es spannend machen. Dann habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, ist das basisdemokratische Modell des Orchesters, geht es auf Ausschluss der Mitarbeiter? Habe ich schon 15 Mitarbeiter angestellt, aber die Angestellten sind nicht basisdemokratisch. Und das hätte ich dann mal interessant gefunden, für das Gesamtfunktionieren, die nicht außen vor zu lassen. Also was ist da? Und die dritte Frage geht jetzt auf eure eigene semantische Ebene. Erstens, was bedeuten die roten Becher? Und zweitens, warum haben wir so diesen Herr und Frau, Herr Witte und Frau Witte umgespielt? War das in ironischer Absicht? War das jetzt ein Abfärben von Firmenkultur und auch euch? Oder was war das?
Und Herr und Frau eigentlich,
da bin ich schuld, weil ich bestehe immer noch darauf, mich zu siezen mit meinen Studenten. Also wir siezen uns und
wir daher, untereinander aber nicht.
Sie untereinander natürlich nicht. Und dadurch hat sich daraus dann aber irgendwie so eine Kultur jetzt ergeben, dass wir uns auch in der Vorstellung gegenseitig haben.
Ich
hätte
aber Sportnamen machen können.
Okay, aber vielleicht eher zu den spannenderen Fragen. Die Frage wäre, ob wir dann eine Runde noch machen, dass die Zuhörer jetzt alle noch mal kurz die Gelegenheit haben, zu den interessantesten und sonstigen kurz Stellung zu nehmen. Das wäre jetzt schon. Also
dann mache ich es ja, ich fange jetzt einfach mal an, zwei Ladies
bitte. Ja.
Ich sitze in der Reihe hier so, deswegen
war es jetzt nur. Du sitzt hinten in der Reihe.
Ja, aber.
Ich fange an.
Das sieht so aus.
Wollte ich nur noch mal ganz kurz auf den Einwand von Ihnen oder zumindest auf Ihre Reaktion in Hinsicht auf Firmenideologie, dass eine Botschaft keine Firmenideologie hat. Also ich glaube, wir müssen das vielleicht, das würde ich dann auch gerne, dass wir das später nochmal besprechen, mit der Semantik und Pragmatik müssen wir vielleicht nochmal auch genauer definieren und auch mal ein bisschen auch an den Begriffen, uns haben wir sehr viel dran gearbeitet. Und dieses Firmenideologie war in der Hinsicht nur so, dass halt die Kulturabteilung, und diese Kulturabteilung ist schon irgendwo so eine Art, man kann nicht von New Public Management reden, aber es ist halt schon, die steht schon in Konkurrenz zu anderen, kein Problem.
Firma
ruft an. Steht halt schon irgendwie so in einer krassen Konkurrenz zu anderen Kulturveranstaltern, zu anderen Ausstellungen und so. Deswegen, da ist schon eine Art Konkurrenz zu sehen. Deswegen war das schon irgendwo so eine Art auch erstmal Findung, überhaupt die Daten, die man hat und irgendwie so diese Projektarbeit und dieses ganze im Studienprojekt immer rumarbeiten und auch einfach als Studie erstmal so überhaupt so ein Bild, so, was könnte es denn eigentlich so geben? Also ich bin auch viel auch sonst auf sprachlich, ob es so eine Taxonomie des Sprechens gibt oder ob es irgendwie halt auch gerade Statusdifferenzen und auch so dieses Bildungseliten, das ist ja auch so eine Art, also wo die Leute herkommen, wie die da reinkommen. Es gab auch schon viel und wir haben sehr viel auch trotzdem an Material und ich glaube, das, was jetzt so, und das ist das Wichtigste auch, auf diese Semantik, Pragmatik nochmal zurückzukommen ist, das haben wir als empirische Schnittmenge versucht. Das ist auch ein Versuch eines Vergleichs hier, diese drei Fälle zu vergleichen. Das muss man trotzdem immer dahinter sehen und einen Vergleich, wie wir seit dem Seminar von Thomas Schäfer wissen, ist nicht nur, scheuen viele Leute und ist auch nicht mal so einfach. Ja.
So, dann würde ich gerne. Ich danke, also ich finde die Kritik sehr konstruktiv. Wir hatten auch eine Werkstattsitzung mit Bröckling und auch mit Zug auf mein Modell. Ihm war auch nicht so ganz klar mit Empowerment. Er hat eher Hybride an meinem Modell, Hybride des Empowerments Aspektes gesehen. Allerdings halte ich daran fest, weil es für mich sehr transparent wurde anhand der Schulungen, anhand meines Materials, der Gedächtnisprotokolle. Und wir haben jetzt für hier versucht, sozusagen das so zu fokussieren. Wir haben eine Menge Material. Unser Forschungsprozess fing an mit einer ganz anderen Fragestellung, was sich dann angenähert hat an die verschiedenen Felder und dann zu einer Schnittmenge zentral zusammengefasst wurde. Und Empowerment, fand ich, ist sozusagen der Aufzieher gewesen bei meinem ersten Unternehmen. Ich war noch in einem zweiten Unternehmen, aber einem klassischen privaten Arbeitsvermittler. Jetzt die letzten 4 Monate bis Ende Januar, bis zum 31. Januar. Und daher ist für mich, ich schaue immer vergleichend auf die beiden Unternehmen, wo ich war. Und im zweiten Unternehmen fand ich Empowerment, sah ich Empowerment nirgendwo. Das Unternehmerische selbst auch eher, also es war auch ein sehr hierarchisch gegliedertes Unternehmen im Vergleich. Und ich finde, es ist eine Möglichkeit, eine Interpretationsmöglichkeit und ein Ansatz. Also wir sind ja Studierende und das darf man auch nicht vergessen. Und es ist auch ein Versuch, ne?
Machen Sie sich aber klein.
Nein.
Und das wird das ganze Leben lang so weitergehen. Das wird immer versucht bleiben, die Welt zu verstehen.
Ich will auf Tilly kurz eingehen. Und ich habe bis jetzt so bei mehreren durchgehört, dass wir natürlich, das muss man Herrn Wittel anlassen, er hat Soll-Ist gerade reingebracht, das haben nicht wir hier reingebracht, wir haben uns auf Soll-Ist auch nie, das war nie unser Fokus, auch nicht unser Verständnis des Modells, also das heißt, da geht es nicht um bei der Semantik um Soll und bei der Pragmatik Ist und das eine soll doch das angleichen und gerade eigentlich war uns wichtig, möglicherweise ist es nicht rausgekommen genug, dass ja eben gerade diese Auseinandersetzung zwischen
dem, was sozusagen sich das eine Organisation als Selbstbetreibung gibt und dem, was zu beobachten ist, das zusammen etwas gibt, was man auch als Organisation oder Unternehmenskultur oder wie auch immer beschreiben würde. Also sozusagen genau das, was du vorschlägst, haben wir eigentlich beabsichtigt gehabt und vielleicht einfach nur jetzt nicht genug in dieser Art und Weise beschrieben gehabt. Aber es ist uns auf keinen Fall um einen solches Programm gegangen. Wie gesagt, das war er, der das angebracht hat.
Okay.
Zu meinem Feld, was soll ich sagen?
Später.
Beim Bier. Oder beim Sekt, es gibt draußen noch Sekt.
Es gibt draußen noch Sekt, ja. Und
also wer kein Bier möchte, kann auch Sekt auch, darf auch jetzt.
Es gibt auch Sekt und noch Kuchen.
Ja, dann erstmal vielen Dank. Ich könnte natürlich auch noch ganz viel sagen zu den Fragen und würde ich auch gerne, aber ich denke eben angesichts der fortgeschrittenen Zeit, würde ich das auf die Kneipe verlagern. Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen und für die tolle Präsentation von Ihnen und auch für die spannenden kritischen Fragen, weil wir natürlich immer genau in die Kerben hineingeschossen haben, mit denen wir uns auch die ganze Zeit auseinandergesetzt haben. Mit guten Gründen, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir das jetzt fortsetzen könnten in einer etwas informelleren Runde. Wie man so schön sagt, in der Arbeitswelt.
Eine Bierrunde.